Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, schön, dass Sie dabei sind. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnt davor, dass immer mehr Pazifikinseln unbewohnbar werden, wenn die Klimaerwärmung nicht abgebremst wird, denn in der Region steigt als Folge der Meeresspiegel besonders schnell. Aber auch die Pegel von Nord- und Ostsee haben sich erhöht. Für die Nordsee besonders problematisch ist jedoch die steigende Jahresmitteltemperatur. Plus 1,7 Grad in den letzten 60 Jahren. Damit heizt sie sich doppelt so schnell auf wie die globalen Ozeane. Gegen die Klimaerwärmung hilft der Tausch alter Heizungen gegen klimafreundliche. Ab heute gibt es Förderung für alle. Eine halbwegs intakte Natur speichert ebenfalls und verhältnismäßig kostengünstig sehr viel CO2. Aber wie definiert sich eigentlich Naturwiederherstellung im Sinne des jetzt in Kraft getretenen EU-Renaturierungsgesetzes? Wollen wir zurück zur Wildnis des Mittelalters? Dazu gleich ein Interview mit Albert Wortke vom WWF. Vielleicht können Sie demnächst den Tatort doch auf dem Laptop in Spanien streamen, denn im EU-Parlament regt sich Widerstand gegen das Geoblocking und im Verbrauchertipp geht es um die Rechtshilfe der Verbraucherzentralen, zum Beispiel bei falsch ausgestellten Rechnungen. Die Bundesregierung fördert den Austausch alter Gas- und Ölheizungen gegen klimafreundliche Alternativen. Allerdings waren die neuen Förderbedingungen noch nicht für alle Eigentümer freigegeben worden. Von heute an können auch Vermieter von Einfamilienhäusern, Unternehmen und Kommunen Anträge dafür stellen. Aus Berlin, Lissi Kaufmann.
Mit dem Start der dritten Förderrunde des Heizungsgesetzes dürfen jetzt alle vorgesehenen Gruppen Anträge stellen. Bislang konnten das nur private Eigentümer von Mehrfamilienhäusern oder Eigenheimbesitzer sowie Wohnungseigentümergemeinschaften. Ziel der Bundesregierung ist es, dass alte Gas- und Ölheizungen ausgetauscht werden gegen klimafreundliche Alternativen. Mindestens 30% der Kosten werden übernommen, maximal sind bis zu 70% möglich. Das hängt unter anderem vom Einkommen der Eigentümer ab und wie früh sie mit dem Austausch begonnen haben. Bisher sind laut Bundeswirtschaftsministerium rund 93.000 Zusagen erteilt worden. Das Heizungsgesetz schreibt vor, dass seit diesem Jahr jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Das gilt nur für Neubauten in einem Neubaugebiet. Bereits eingebaute Heizungen können weiter betrieben werden.
Aus Berlin hörten Sie Lissi Kaufmann. Sandy, Ida, viele New Yorker haben keine guten Erinnerungen an die beiden Hurricanes von 2012 bzw. 2021. U-Bahn-Schächte liefen voll, Menschen ertranken in ihren gefluteten Kellerwohnungen. Stadtviertel hatten wochenlang keinen Strom. Doch als Folge des Klimawandels wird auch die US-Ostküstenmetropole absehbar immer öfter von Extremwetterereignissen betroffen. Charlotte Voss hat sich die Arbeiten am East River für einen besseren Hochwasserschutz angeschaut.
Das Ufer an Manhattans Lower East Side ist schon seit ein paar Jahren Großbaustelle. Hier wird deutlich, wie sich New York gegen den steigenden Meeresspiegel, Stürme und Starkregenfälle wappnet. Lange Zeit war die Stadt von Naturkatastrophen verschont geblieben. Die Folgen des Klimawandels schienen weit weg, räumen Verantwortliche heute ein. Doch der zerstörerische Supersturm Sandy hat alle brutal wachgerüttelt.
And Sandy is a superstorm.
This storm is going to be destructive, historic and unfortunately life-threatening.
Jetzt gilt, die Folgen des Klimawandels zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten, wie Rohit Agarwala, New Yorks Chief Climate Officer, es auf den Punkt bringt.
Resilience is the flip side of climate mitigation.
2012 hat Hurricane Sandy Teile des Stadtgebietes, darunter Lower Manhattan, überflutet. Die Metropole mit ihren vielen Kellerwohnungen und versiegelten Flächen war völlig unvorbereitet. Nun wird an städtebaulichen Lösungen gearbeitet, nach europäischen Vorbildern, unter anderem aus Kopenhagen und Amsterdam. Amy Chester, selbst lange Zeit in der New Yorker Stadtverwaltung tätig, leitet heute die Agentur für Klimaprojekte Rebuild by Design. Sie sieht sich als Schnittstelle zwischen Politik und Bevölkerung. New York muss viel mehr Wasser aufnehmen können. Wir müssen den Betondschungel in einen Schwamm verwandeln.
Jungle into a sponge.
In den letzten Jahren wurden bereits mehr als 15 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 13,5 Milliarden Euro, investiert. Bei einer Überschwemmung wie vor 12 Jahren würden die U-Bahnen heute nicht mehr volllaufen, weil sie jetzt durch Barrieren geschützt sind. Die Fahrstühle in den Sozialbauten würden funktionieren, weil wir die Elektrik nach oben gelegt haben. Und wir errichten ein Netz von Mauern und Wänden, um Sturmfluten abzuwehren. Eines dieser Milliardenprojekte ist das East Side Coastal Resiliency Project in Lower Manhattan. Hier wird ein rund 4 Kilometer langer Uferabschnitt des East Rivers hochwasserfest gemacht. Das dahinterliegende Gebiet umfasst eine 6-spurige Straße, Parkflächen, Wohnviertel, Firmen, Schulen sowie eine Pumpstation und ein Umspannwerk. Betroffen sind 110.000 Anwohner.
In some places it's a big concrete wall.
Wir bauen große Betonmauern und insgesamt 18 bewegliche Stahlbarrieren an einigen Stellen, auch beides. Und ein echt attraktiver Teil liegt direkt am Wasser. Dort heben wir Grünflächen an, sodass ein Teil der gesamten Barriere am Ende ein erhöhter Park ist. Für Harriet Hirschhorn ist der betroffene East River Park seit mehr als 40 Jahren ihr Naherholungsgebiet. Die Dokumentarfilmerin hatte sich bei Bürgerbefragungen für einen überflutbaren Park eingesetzt. Die alte Anlage allerdings mit salzwasserresistenten Bäumen und wasserdurchlässigen Wegen. Der Plan, den Heather innovativer und nicht so zerstörerisch fand, setzte sich zu ihrer großen Enttäuschung nicht durch.
Historical feelings of bitterness because we were consulted and we said what we wanted and then something completely different happened.
Andere aus ihrem Viertel finden den jetzigen Plan hingegen richtig gut, dass das Areal mit den vielen Schulsportanlagen neu gestaltet und angehoben wird. Auch wenn es dort gerade nicht so schön sei, am Ende werde es bestimmt gut.
This area could use a little bit of development.
This is a mess, but in the end it will be worth it.
Auch Amy war mit ihrer Agentur Rebuild by Design an diesem Prozess beteiligt. Nach anfänglicher Skepsis sei ihr klar geworden, dass der Park immer wieder überflutet worden und langfristig vom Meerwasser zerstört worden wäre. Nun gehe es darum, den Park mit heimischen, dem Klimawandel angepassten Pflanzen zu erhalten.
In the end, we learned that this plan will last much longer.
Überall wird gebaut und gebuddelt, damit New York mit den Folgen des Klimawandels besser umgehen kann. Die, so der Tenor in der 8-Millionen-Metropole, hoffentlich nicht wieder schneller kommen, als die Infrastruktur New Yorks angepasst werden kann.
Aus New York, Charlotte Voss. Seit knapp 10 Tagen ist es in Kraft, das heiß umkämpfte Naturwiederherstellungsgesetz der EU, das Nature Restoration Law, wie es auf Englisch heißt. Es soll das Artensterben bremsen und dabei geht es vor allem um die Habitate, also die Ökosysteme, die nötig sind, damit viele Arten überhaupt überleben können. Aktuell sind laut Europäischer Union rund 80% der Ökosysteme in einem schlechten Zustand. Das neue Gesetz ist eine Verordnung, es gilt unmittelbar und muss nicht in ein nationales Gesetz gefasst werden. Am Telefon ist Albert Wortke, Programmleiter Naturschutz bei der Umweltorganisation WWF. Herr Wortke, was passiert jetzt in Deutschland? Was soll renaturiert werden?
Ja, der erste Schritt ist, dass ein nationaler Wiederherstellungsplan erstellt wird. Da wird die Bundesregierung zusammen mit den Ländern, mit vielen anderen einen Plan machen, was wir genau renaturieren wollen.
Das und was wollen wir Zeit renaturieren?
Wir wollen vor allen Dingen gut ausgestattete Förderrichtlinien brauchen wir für die Wiedervernässung von Mooren beispielsweise. Wir brauchen eine ökologische Waldwende und mehr Wildnisgebiete auf Naturschutzflächen.
Da geht es ja auch ganz viel um um landwirtschaftlich genutzte Fläche, Wiederherstellung landwirtschaftlicher Flächen. Was heißt das? Und viele Landwirte würden Ihnen wahrscheinlich sagen, da gibt es nichts wieder zu herstellen. Das ist in einem guten Zustand, mein Acker.
Genau, das glaube ich gerne. Also die Ängste, die kursieren, sind unbegründet. Der weitaus größte Anteil wiederhergestellter Flächen kann auch weiter genutzt werden. Er muss auch weiter genutzt werden, um die einzigartige Biodiversität auf den wertvollen Kulturlandschaften zu fördern und zu erhalten.
Können Sie mal ein Beispiel dann geben, was Sie da wiederherstellen wollen?
Zum Beispiel Niedermoore. Niedermoore sind zum großen Teil entwässert, werden landwirtschaftlich genutzt. Die sollen zum Teil wieder vernässt werden und auch also verbessert werden. Das dient dem Klimaschutz und natürlich auch dem Naturschutz. Aber müssen sich keine Sorgen machen, die Landwirte. Niemand kann gezwungen werden, seine Wiesen vernässen zu lassen. Es wäre sinnvoll, wenn da genügend Fördermöglichkeiten gegeben werden, damit natürlich die Landwirte freiwillig mitmachen.
Sie haben ja im Vorgespräch einen Begriff gesagt, es geht um die Wiederherstellung eines Wasser- und Nährstoffhaushaltes in genutzten, aufgenutzten landwirtschaftlichen Flächen. Was heißt das denn dann praktisch? Also jenseits der Wiedervernässung eines Moores, das ist ja jetzt noch ein Spezialfall.
Ja, das heißt zum Beispiel, dass Gräben wieder verschlossen werden, dass nicht mehr so viel gedüngt wird, dass nicht mehr so viel gespritzt wird. Das ist alles notwendig, um diese Lebensräume wiederherzustellen. Dabei geht es nicht um 100% Deutschlands, sondern es geht um im ersten Schritt um 20% der Fläche. Und vieles ist jetzt auch schon Naturschutzgebiet.
Bei Gräben schließen geht es ja um Drainage, also wo praktisch zum Beispiel feuchtere Wiesen trockengelegt wurden, damit da ein Acker entstehen kann. Da wird der Landwirt Ihnen sagen, ja, ist für mich ein Verlust. Was soll ich denn jetzt mit der Feuchtwiese machen?
Genau, da Paludikultur ist da zum Beispiel ein Stichwort. Da müssen neue Anreize gesetzt werden, neue Möglichkeiten, wie auch auf diesen Böden dann gut und auskömmlich Landwirtschaft getrieben werden kann. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir haben auch Zeit, etwas Zeit, um das alles umzusetzen.
Werden dann viele Flächen sozusagen für diese Wiederherstellung reserviert? Also sind das plötzlich viele zusätzliche Flächen, die dann rausfallen könnten aus der Produktion?
Davon ist nicht auszugehen. Es geht nicht darum, dass zusätzliche Schutzgebiete ausgewiesen werden, sondern dass die Schutzgebiete, die wir jetzt schon haben, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete als das europäische Netz Natura 2000, dass die Degradierung dieser Flächen zurückgenommen wird und dass Maßnahmen ergriffen werden, um diese Flächen zu schützen, zu bewahren und wieder in einen natürlichen Zustand zu versetzen.
Und manchmal ist auch die Rede von Wiederherstellung von Wildnis. Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben leider nur noch wenig Zeit. Das heißt also doch irgendwo wieder Mittelalter.
Nein, kein Mittelalter. Wir haben zu wenig Wildnis in Deutschland. Wir haben 0,6 bis 0,7% großflächige Wildnis. Das wollen wir erweitern. Das geht aber sicherlich nicht bis auf 10%. Es geht darum, dass mehr natürliche Ökosysteme wie zum Beispiel Moore oder kleinere Stücke an wilden Wäldern wieder zur Verfügung stehen.
Das heißt, auch das Wattenmeer gilt schon als Wildnis?
Das Wattenmeer sollte auf dem Weg zur Wildnis sein. Es wird ja im Moment greift da der Mensch ja auch ein. Ja, es werden neue Leitungen gebuddelt, es wird teilweise nach Öl gebohrt und so weiter. Das soll natürlich nicht mehr gemacht werden, auch die Krabbenfischerei. Aber alles auf einem Weg hin zu einem naturnahen Ökosystem. Und das Wattenmeer ist ja Weltnaturerbe, äußerst wertvoll.
Albert Wortke, Programmleiter Naturschutz beim WWF. Danke für diese Informationen. Wer bei sommerlichem Wetter in dieser Woche den Grill anwirft, legt möglicherweise auch Fleischersatzprodukte auf den Rost. Es kann veganes sein, Seitan oder Sojawürstchen. Doch schon länger ist bekannt, dass beim Grillen auch Schadstoffe entstehen können. Nele Rösle hat nachgefragt, was da passiert.
Eins vorweg. Man kann nicht pauschal sagen, dass vegetarische Grillware mehr oder weniger Schadstoffe bildet als das Äquivalent aus Fleisch, sagt der Lebensmittelchemiker Daniel Wefers von der Universität in Halle. Die Ausgangslage ist zunächst mal gleich.
Alle Zusatzstoffe sind ja auch auf ihre Unbedenklichkeit geprüft und genauso Zutaten müssen ja sicher sein, also dürfen keine Schadstoffe oder irgendwas enthalten. Von daher kann man diesbezüglich Entwarnung geben.
Doch die Zubereitung könnte durchaus eine Rolle spielen. Egal ob Fleisch, Gemüse oder Fleischersatz.
Wenn Sie jetzt was grillen und grillen ist relativ heiß und das verkohlt oder es tropft vielleicht auch Fett in die Glut beim Holzkohlegrillen, dann entstehen da eben solche Produkte, die nachgewiesenermaßen krebserregend sind.
So können auch bei nicht tierischem Fett vor allem polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen. Doch es gibt Grills, bei denen Kohle und Grillgut senkrecht zueinander stehen. Bei ihnen wird es vermieden, dass Fett in die Glut tropft. Weitere Alternativen sind Gas- oder Elektrogrills mit Heizschlangen, bei denen Fett und Öl nicht darauf tropfen können. Und noch etwas ist zu beachten.
Vergolden statt verbrennen, also das sehe ich nach wie vor so, dass man sozusagen darauf aufpassen muss, dass die äußeren Schichten nicht verbrennen.
Der Lebensmitteltechnologe Knut Franke von der Universität Hannover erklärt, dass Acrylamid sozusagen als Nebenprodukt entsteht.
Der sogenannten Bräunungsreaktionen, also das, was sozusagen unsere Brotkruste erzeugt, oder dass auch das Fleisch an der Oberfläche braun macht, das sind die sogenannten Bräunungsreaktionen.
Zur Entstehung braucht es Temperaturen über 120 Grad, die Aminosäure Asparagin und entweder Fruchtzucker oder Glucose, also Traubenzucker. Der ist in veganen oder vegetarischen Ersatzprodukten viel enthalten, sagt Daniel Wefers.
Das ist einfach auch dafür drin, dass es ein bisschen bräunt. Das ist prinzipiell schon vorstellbar, dass sich da Acrylamid bildet. Also wird sich sicherlich in bestimmten Mengen bilden. Aber mir ist jetzt da zumindest nichts bekannt, dass sich da wahnsinnig viel bildet.
Lebensmitteltechnologe Knut Franke verweist außerdem darauf, dass die Industrie beim Thema Acrylamid mittlerweile sehr vorsichtig ist. Seit der Schadstoff vor rund 20 Jahren zum Beispiel in Kartoffelchips, Brot und Pommes nachgewiesen wurde, sei viel passiert.
Die Industrie ist natürlich hochsensibilisiert für das Thema. Und man weiß auch, gerade auch in der Lebensmittelverarbeitung, die kennt man die Stellschrauben, um sozusagen dort auch die entsprechenden Gehalte zu senken. Und das wird auch umgesetzt, weil natürlich auch der Druck von der Überwachung da ist. Inzwischen ist das ja auch bei der EU ganz oben aufgehängt und wird ja auch mit einem Monitoring versehen.
Auch in der Gastronomie gibt es Richtlinien, dass Köche zum Beispiel Mehl- oder Kartoffelspeisen nicht stärker anbrennen lassen als nötig oder nur bestimmte Kartoffelsorten nutzen. Und Untersuchungen zu Grillgut aus Fleisch zeigten, der Acrylamidgehalt ist gering. Das liegt daran, dass beim Grillen hauptsächlich die äußere Schicht so heiß wird, erklärt Knut Franke.
Aber der überwiegende Teil von dem Stück, was Sie da auf dem Grill haben, erreicht Temperaturen von weit unter 100 Grad. Das heißt, es kann sein, dass Sie außen ein bisschen mehr Acrylamid drin haben, aber dafür haben Sie innen praktisch gar nichts drin, sodass, wenn Sie sozusagen alles essen, die Aufnahme von Acrylamid vernachlässigbar ist, so würde ich es mal behaupten.
Wesentlich höher ist der Acrylamidgehalt in Kaffee. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung hat kürzlich festgestellt, dass wahrscheinlich auch der menschliche Körper selbst Acrylamid in höherer Menge bildet. Ein spätsommerlicher Grillabend hat im Vergleich also wahrscheinlich wenig Auswirkungen. Egal ob mit goldig gebratenen Sojawürstchen oder Steak.
Nele Rösler berichtete. Gemeinsamer EU-Binnenmarkt hin oder her. Bei vielen Videos, Fernsehen oder Podcasts sind die Mediatheken oft nur im Inland verfügbar. Das EU-Parlament fordert jetzt Nachbesserungen gegen dieses Geoblocking. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Dieser Inhalt ist in Ihrem Land nicht verfügbar. Dieser Satz kann im Urlaub schon mal arg nerven, wenn die beliebte Serie im EU-Ausland in der Mediathek nicht aufgerufen werden kann. Und das, obwohl doch sonst in der EU Waren und Dienstleistungen frei zirkulieren können.
Wir leben in einer gemeinsamen Europäischen Union, in einem gemeinsamen Binnenmarkt. Und dazu gehört für mich auch, dass Menschen in der Europäischen Union überall den gleichen Zugriff haben auf Filme oder auf Sportevent, die sie sich anschauen wollen. Und gerade in den Grenzregionen ist das wichtig, wo dann Leute auch oft die Sprache des Nachbarlandes sprechen und dann müssen sie auch den Zugang haben.
Findet die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Doch nicht immer läuft das so. Hintergrund ist, dass audiovisuelle Medien aus der Geoblocking-Verordnung herausgenommen sind, die sonst viele andere Hürden, vor allem im grenzüberschreitenden Onlinehandel, schon vor Jahren aufgehoben hatte. Verbraucher können dadurch im Internet auch auf Online-Shops in anderen EU-Ländern zugreifen, Waren und Dienstleistungen zu den Preisen kaufen, wie sie auch für die Kunden vor Ort angeboten werden. Die Geoblocking-Verordnung soll allerdings noch einmal auf den Prüfstand kommen. 2025 wird ein Bericht von der EU-Kommission erwartet. Vor allem soll es dann um die Hürden bei der Nutzung audiovisueller Medien gehen.
Natürlich brauchen wir ein Modell, was nicht dazu führt, dass dann Kultur- und Filmschaffende pleite gehen oder irgendwie ihr Angebot nicht mehr entwickeln können. Deswegen hat auch das Europäische Parlament schon mehrfach die Kommission aufgefordert, einen Bericht vorzulegen, zu prüfen, welche Modelle es gibt, die diesen beiden Ziele vereinbaren.
Zuletzt hatte das Parlament im Dezember dafür plädiert, die Geoblocking-Verordnung auch auf E-Books, Musik, Software und Online-Spiele auszuweiten. Die Europaabgeordneten verlangen ebenso zu prüfen, welche Auswirkungen es haben wird, wenn die Vorschriften auf den audiovisuellen Sektor ausgeweitet werden, warnen aber gleichzeitig davor, dass die Branche erheblich Einnahmen verlieren und auch die Preise für die Verbraucher steigen könnten. Das entspricht auch der Sorge der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft.
Wir haben aus Sicht der Filmwirtschaft großes Interesse daran, dass weiterhin die Ausspielung deutscher Produktionen in Europa zur Finanzierung des Films beitragen kann. Und das wäre ohne ein Geoblocking in Europa ein sehr schwieriges Unterfangen,
sagt der Vizepräsident des Verbands Björn Böning. Für die Branche sei Geoblocking essentiell. Die Mehrzahl der Filme könne erst durch die exklusive territoriale Lizenzierung finanziert werden, argumentiert die Filmwirtschaft. Die Filme kommen nur dann in die Gewinnzone, wenn sie in mehr als 10 EU-Mitgliedstaaten vermarktet werden können. Theoretisch wäre zwar die Einführung einer europäischen Lizenz denkbar, sie könnte jedoch so teuer werden, dass sie sich etwa kleine EU-Länder nicht leisten können, befürchtet Björn Böning.
Ich plädiere hier für einen pragmatischen Weg. Auslandsreisen, ja, da soll man sein komplettes deutsches Package sehen können. Eine komplette Liberalisierung, eine Abschaffung des Geoblockings aber würde der Kreativwirtschaft sehr schaden.
Das deutsche Package ins Ausland mitzunehmen, ist dabei schon in Teilen möglich. Die sogenannte Portabilitätsverordnung sieht vor, dass bei vorübergehenden Aufenthalten im EU-Ausland Nutzern die Musik-, Serien-, Filmangebote ihrer kostenpflichtigen Streaming-Dienste so verfügbar gemacht werden sollen, wie sie zu Hause am Wohnsitz vorfinden. Jedoch, vollständig werbefinanzierte Dienste oder die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen müssen ihr Angebot nicht zwangsläufig in allen EU-Staaten zugänglich machen. Und so bleiben diese Mediatheken oder Livestreams während des Urlaubs weiterhin schwarz.
Das EU-Parlament fordert eine Lockerung des Geoblockings. Aus Brüssel hörten Sie Paul Vorreiter.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bei Ärger mit Unternehmen bieten die Verbraucherzentralen eine kostengünstige Rechtsberatung an, zum Beispiel bei Rechnungen von Handwerkern oder vom Energieversorger. Doch die Beratung hat ihre Grenzen. Klaus-Martin Höfer hat für den Deutschlandfunk Verbrauchertipp bei Verbraucherberatern in Berlin und Baden-Württemberg dazu nachgefragt.
Die erste Beratung heute war ein älterer Herr, der einen Telefonanruf erhalten hat. Er hätte angeblich ein Gewinnspiel abgeschlossen. Dann hatten wir jemanden, der kam zu uns, der hat eine Premium-Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, was tatsächlich recht hochpreisig ist, was jetzt gerade eine Leistung eingestellt hat. Dann hatten wir jemanden mit einer Handwerkerrechnung, mit einer extrem überhöhten Handwerkerrechnung für eine Schädlingsbekämpfung.
Für die Berliner Verbraucherschützerin Josephine Frinde war dies ein normaler Tag. Menschen mit den verschiedensten Anliegen kamen zu ihr in die Rechtsberatung. Frinde ist ausgebildete Juristin. Sie kann eine erste Einschätzung geben und auch, wenn gewünscht, Kontakt mit der anderen Seite aufnehmen und um Klärung bitten.
Wir als Verbraucherzentrale beraten natürlich nur Verbraucher. Also das bedeutet, dass ich als Konsument, als Verbraucher mit einem Unternehmen einen Vertrag schließe. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie auf eBay einen Vertrag schließen mit einem anderen privaten Menschen, dann wären wir jetzt nicht tätig. Aber wenn ein Unternehmen an der anderen Stelle sitzt, dann können wir Ihnen da weiterhelfen.
Zum Beispiel mit einer Einschätzung, ob die Ansprüche eines Unternehmens gerechtfertigt sind oder ob ein Verbraucher selbst Ansprüche stellen kann. Zum Beispiel bei fehlerhafter Lieferung oder einfach nur, um Unklarheiten zu beseitigen. Wenn es damit nicht getan ist, bieten die Verbraucherschützer auch eine Rechtsvertretung an.
Und das bedeutet, wir schreiben dann im Namen des Verbrauchers das Unternehmen an, wir führen den Schriftverkehr und versuchen natürlich, eine Lösung zu erzielen, die für beide angemessen ist. Also in aller Regel sind wir da schon recht erfolgreich.
Kommt es allerdings zu keiner Einigung und bliebe dann nur noch die Klage, sind die Verbraucherzentralen außen vor. Ihre Aufgabe ist die vorgerichtliche Einigung. Dafür sind sie recht günstig. In Berlin kostet die Beratung 15 Euro, für die Rechtsvertretung werden 30 Euro fällig. Menschen mit geringem Einkommen zahlen die Hälfte. Andere Verbraucherzentralen haben andere Sätze. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind es 20 Euro für eine einmalige Rechtsberatung und für einen Folgetermin nochmal 10 Euro. Nur wer im jeweiligen Bundesland wohnt, darf die Beratung in Anspruch nehmen. Die Themen ähneln sich allerdings bundesweit. Sie haben oft mit geänderter Gesetzgebung zu tun, berichtet Niklas Haaskamp von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Immer dann, wenn sich beispielsweise ein Markt liberalisiert, Telekommunikationsmarkt beispielsweise, dann tauchen neue Anbieter auf, neue Produkte und auch im Bereich der Solarenergie. Da wird dann auf einmal ein Angebot forciert in den Markt gebracht und dann tauchen natürlich auch Trittbrettfahrer auf oder auch unseriöse Anbieter, ne, die sich da draufsetzen und dann den Leuten versuchen, an der Haustür schnell noch eine Solaranlage zu verkaufen.
Vorsicht also, wenn sich Regeln ändern, es dadurch neue Möglichkeiten gibt. Und Vorsicht auch vor überstürzten Vertragsabschlüssen an der Haustür oder am Telefon. Niklas Haaskamp.
Tatsächlich kann man da ruhig mal unhöflich sein. Ja, das ist ja genau das, was man sich schwer abtrainieren kann. Wir sind ja nett, freundlich, höflich und auch am Telefon sind wir das. Aber in so einem Fall, wenn jemand anruft und ich merke, das ist nicht ganz in Ordnung, der will mir was verkaufen, dann kann man das Gespräch auch einfach beenden und im Zweifelsfall auflegen.
Und das war der Verbrauchertipp von Klaus-Martin Höfer. Krieg hin oder her. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde will das Atomkraftwerk Kursk besuchen. Ein Thema bei uns ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimann.